Wir wollen auf 1. Könige 19 hören. Dieser Text liegt der Verkündigung heute Abend zugrunde. Es geht um Elia in der Wüste. 1. Könige 19. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwerte getötet hätte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Knaben dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele stürbe und sprach: Es ist genug, nimm nun Yahweh, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Da aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel Jahwes kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging daselbst in die Höhle und übernachtete daselbst. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für Yahweh, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet, und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und er sprach: Geh hinaus und stellte dich auf den Berg vor Yahweh. Und siehe, Yahweh ging vorüber, und ein Wind groß und stark zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Yahweh her. Yahweh war nicht in dem Winde. Und nach dem Winde ein Erdbeben. Yahweh war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Yahweh war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia das hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für Yahweh, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und Yahweh sprach zu ihm: Gehe, kehre zurück deines Weges nach der Wüste von Damaskus, und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwerte Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwerte Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hatte. Und er ging von dann und fand Elisa, den Sohn Safats, welcher gerade pflügte mit 12 Joch Rindern vor sich her. Und er war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hinein und warf seinen Mantel auf ihn. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Abendstunde. Wir danken dir für dein Wort, das du auch heute Abend an uns richtest. Und wir glauben, dass du dein Wort lebendig machst durch deinen Geist. Ja, dass du durch deinen Geist selbst gegenwärtig bist und uns belehrst aus deinem Wort. Es ist nicht irgendein frommes Stündchen, das wir hier verbringen, irgendeine religiöse Erbauungsstunde, sondern es ist die Arbeitsstunde deines Heiligen Geistes an unseren Herzen. Und danke, dass du das tust. Danke, dass du dein Werk an uns hast. Danke, dass du nicht müde an uns wirst. Danke, dass du in unser Leben hinein investierst, auch heute Abend. Und so bitten wir dich, dass wir nicht vorbeihören an dem, was du uns heute Abend sagen möchtest. Ganz individuell, ganz persönlich. Du kennst jeden Einzelnen, weißt seine Situation, seine Lebensumstände, kennst sein Außen- und sein Innenleben. Und wir glauben und wissen, du hast ein Wort ganz persönlich für jeden von uns. Nun lass uns hören. Hören auf die Stimme des guten Hirten, der du selbst bist. Die Worte des Lebens, die uns gesandt sind zur Rettung und zur Heilung. Segne Holger, lass ihn in Vollmacht dein Wort sagen. Und nun stehen wir vor dir und bitten dich um dein Reden. Amen.
Gott hatte sich als der lebendige Gott offenbart. Gott hatte Feuer vom Himmel fallen lassen. Und das Volk hatte unter dem Eindruck dieses unglaublichen Erlebens, dieses Wunders, gerufen: Jahwe, er ist Gott! Jahwe, er ist Gott! So schallte das Staccato in wiederholter Weise über den Karmel. Jahwe, er ist Gott! So rief es das Volk. Ahab war beeindruckt. Wir lesen nichts davon, dass er in irgendeiner Weise der Tötung der Baalspriester entgegengetreten wäre. Es kommt zum Regen, zum Ende des göttlichen Gerichts, und Elia bekommt die Kraft vom Herrn und läuft vor dem Streitwagen Ahabs her nach Jezreel. Ein großer Sieg, eine große Gottesstunde. Der Sieg schien errungen. Das Volk schien sich wieder ganz neu seinem Gott zuzuwenden. Doch wir lesen weiter in 1. Könige 19 ab Vers 1. Und Ahab berichtete der Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hätte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Knaben, seinen Schüler dort zurück. Isabel gibt sich nicht so einfach geschlagen. Sie widersteht der Gottesoffenbarung und geht zum Gegenangriff über. Und weder Ahab noch das Volk scheinen wirklich von Herzen zu Gott umgekehrt zu sein. Wir lesen kein einziges Wort von irgendwelchen Konsequenzen dieses Karmelgeschehens. Kaum vom Berg herabgestiegen, war die anfängliche Begeisterung auch schon verflogen. Der Eindruck des Erlebten verblasste mit der Zeit. Und die alten Strukturen hatten Ahab und die Masse des Volkes wieder fest im Griff. Die alten Strukturen. Die Gottesoffenbarung und die Euphorie des Karmelgeschehens verflogen in kürzester Zeit. Und diese Erfahrung machen wir bis heute. Wie viel oberflächliche Begeisterung ohne tiefgehende Herzensumkehr. Wie viel Euphorie ohne echte Buße. Wie viel Gefühl ohne wirkliche Entscheidungen und Konsequenzen. Wunder, Massenevents und eine beeindruckende Person wie Elia bewirken noch keinen echten Glauben. Gruppendynamische Prozesse verlieren ihre Wirkung, sobald wir wieder allein sind. Gefühlsmäßige Aufwallungen verflüchtigen sich genauso schnell, wie sie gekommen sind. Die Strömungsrichtung eines Flusses erkennen wir nicht an der Wasseroberfläche. An der Wasseroberfläche erkennen wir nur die aktuelle Windrichtung. Da, wo der Wind gerade herweht, da sehen wir, wie es über die Oberfläche des Flusses entlang säuselt. Und wenn der Wind sich dreht, von einer Minute auf die andere, dann zieht die Wasseroberfläche genau in die entgegengesetzte Bahn. Die Strömungsrichtung eines Flusses erkennen wir nicht an der Wasseroberfläche. Die dreht sich mit dem Wind. Wenn wir die Strömungsrichtung eines Flusses erkennen wollen, dann müssen wir auf dem Boden des Flusses sehen, in welche Richtung sich die Pflanzen am Boden des Flusses neigen. Dann, dort am Boden des Flusses, erkennen wir seine Strömungsrichtung. Und so ist es auch bei uns. Solange sich alles nur an der Oberfläche unseres Gefühls abspielt, ändert sich nicht wirklich etwas in unserem Leben. Die Strömungsrichtung unseres Lebens bleibt die alte. Nur an der Oberfläche wird mal kurzfristig ein bisschen was bewegt. Glaube ist eine Sache des Herzens, des Willens, des Vertrauens und des Gehorsams. Und wenn wir nicht Entscheidungen treffen, Konsequenzen für unser Leben ziehen und das uns von Gott Geoffenbarte in die Tat umsetzen, dann werden blitzschnell die alten, tief eingerillten Strukturen unseres Lebens uns in Kürze wieder ganz fest im Griff haben. Der Eindruck der Gottesoffenbarung wird sich schnell verflüchtigen und auf einmal wird alles merkwürdig blass und unwirklich erscheinen. Ist das alles wirklich passiert? War es wirklich Gott, der da zu mir geredet hat? Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn Gott zu uns spricht und uns etwas für unser Leben sagt, dann haben wir nicht ewig Zeit, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Wenn Gott zu uns redet, gibt er uns in dem Moment, wo er zu uns redet, auch die Kraft, das, was er uns sagt und zeigt, in die Tat umzusetzen. Aber wenn wir auf sein Wort, sein Reden, seine Offenbarung nicht auch unverzüglich eingehen, dann verliert diese Offenbarung, dieses Reden Gottes, seine Kraft in unserem Leben. Und wir bleiben in unseren alten Strukturen gefangen. Diese alten Strukturen haben eine unglaubliche Kraft. Und aus denen können wir nicht einfach ausbrechen, wenn es uns mal so beliebt. Aber wenn Gott zu uns redet und uns auf irgendetwas aufmerksam macht, dann dürfen wir immer wissen, in dem Moment, wo er uns was zeigt und uns etwas sagt, ist die Kraft dazu mit dabei, diese Struktur zu durchbrechen und zu verändern. Aber das verliert sich. Das ist nicht beliebig zu deponieren mit dem Erwarten, na ja, Herr, in 3 Wochen komme ich mal drauf zurück. Aber bis dahin, lass mich's bitte noch so weitermachen. Das geht nicht. Das ist die Kraft weg. Ganz komisch. Verliert sich. Und wie der Teufel durch seine Isabel dem Wirken Gottes widersteht, hier im Leben des Ahab, der kommt nach Hause und seine Frau widersteht ihm, widersteht der Gottesoffenbarung in seinem Leben. Und so wird auch der Teufel nicht in unserem Leben gleich aufgeben, nur weil wir ein Karmelerlebnis hatten. Der Teufel kennt diese Karmelerlebnisse. Und wisst ihr was, wo der wartet? Unten. Am Fuß des Berges, da wartet er mit seiner Isabel. Er wartet darauf, dass wir in unseren Alltag hinabsteigen und sendet uns irgendeine Isabel in unseren Weg. Und das darf uns nicht überraschen. Wenn wir heute nicht die Konsequenzen ziehen und die notwendigen Entscheidungen treffen, wenn wir das heute nicht tun, wo Gott zu uns redet, wo wir in einem Freiraum Gottes sind, wo wir in besonderer Nähe mit Gott sind, wenn wir es heute nicht machen, na wie denn morgen, vom Berg runter, allein, isoliert, die Kraft, wie werden wir es da tun? Und von daher ist es mir so wichtig, dass die Strukturentscheidungen unseres Lebens über das, was Gott uns zeigt, die müssen wir treffen, solange wir noch klar sehen, solange Gott noch redet, solange wir das Licht haben, solange wir das alles noch klar in seinem Licht sehen, da müssen wir die Strukturentscheidung treffen. Und wenn euch irgendetwas klar wird im Leben, dann müsst ihr hier noch mit Gott darüber reden, wie ihr Strukturentscheidungen für euer Leben, wenn ihr wieder zu Hause seid, trefft. Wie ist das mit der stillen Zeit, mit dem Bibellesen, dem Gebet, dem Dienst in der Gemeinde, einer bestimmten Struktur eures Lebens, von der ihr wisst, die zieht mich immer wieder rein in die Sünde und weg von Gott. Wenn ihr nur einfach zurückgeht, keine Woche und die Struktur hat euch wieder, jede Wette. Aber wenn ihr hier Strukturentscheidungen trefft, es hier festmacht und am besten vielleicht noch mit jemand darüber redet aus eurer Nähe, dass ihr euch da auch festmachen lasst, und bittet, dem noch zu helfen, mit euch drüber zu reden oder auch drüber zu beten. Wenn ihr euch so nicht festmacht, kommt ihr aus diesen Strukturen nicht raus. Das war ein Riesenerlebnis auf dem Karmel und am Fuß des Berges bei Isabel. Und alles war vorbei. Wir sind hier auch auf dem Berg. Aber die meisten von uns müssen hier wieder runter. Und wir haben alle unsere Isabel. Das eigentlich Überraschende an diesem Geschehen ist aber die Reaktion Elias. Elia hatte doch schon so viel mit Gott erlebt. Sein Leben war über 3 Jahre lang permanent in Gefahr gewesen. Und er hatte dem getrotzt, ohne mit der Wimper zu zucken. Immer hatte Gott ihn bewahrt. Wieso reicht denn da schon die bloße Drohung Isabels aus, um Elia völlig einknicken zu lassen? So kennen wir ihn doch gar nicht, unseren Elia. Was denn los? Da hustet die Isabel mal laut und der knickt völlig ein. Der hat das doch 3 Jahre permanent ausgehalten, 3,5. Was ist los? Wir sehen hier, dass der Glaube und die Erfahrung von gestern nicht ausreichen. Glaube ist kein Besitz, den wir im Vorratsschrank bunkern können. Wisst ihr noch, wie das mit dem Manna war in der Wüste? Jeden Tag neu sammeln. Ausnahme war dann der 7. Tag. Da war es anders. Jeden Tag neu sammeln. Und wer meinte, ach, mach heute die doppelte Portion und schlaf dann morgen ein bisschen länger aus. Da waren die Würmer drin, das war verrottet. Und das steht einfach auch für den Glauben, für die Dinge, die wir mit Gott erleben, für das, was Gott uns schenkt. Das können wir nicht bunkern, nicht tieffrieren und bei Bedarf rausholen. Der Glaube von gestern nützt uns heute nichts. Das ist die Erfahrung, die Elia machen muss. Elia hat davon gelebt, vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Er hat auf Gott geschaut. Das war das Geheimnis seines Lebens. Und was lesen wir hier? Und als er das sah. Als er das sah. Elia sah auf die Drohung Isabels. Elia sah, dass weder Ahab noch das Volk zu einer echten Umkehr kamen. Und als Elia das sah, da brach er innerlich komplett zusammen. Bisher ist Elia immer erst losgegangen, wenn Gott zu ihm gesprochen hatte. Das war ein Klassiker in der ganzen Geschichte. Gott sprach, Elia machte. Gott sprach, Elia machte. Wurde ihm fast unheimlich, dieser Elia. Wirklich ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir? zum Bachrit, zur Witwe von Zarpat, zu Ahab. Jedem Weg Elias war ein Wort Gottes vorausgegangen. Doch jetzt wartet Elia nicht auf ein Wort Gottes, sondern Elia geht aus einem gefühlsmäßigen Impuls heraus, eigenmächtig los. Und er ging fort um seines Lebens willen. Das war sein Impuls. Elia läuft weg. Elia knickt auf ganzer Linie ein. Und hieran sehen wir, und ich finde das immer wieder tröstlich, dass die Bibel uns das nicht verschweigt. Elia war tatsächlich ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elia war nicht mutig von Natur aus, weil ihm das in die Wiege gelegt war. Elia hat davon gelebt, dass er vor dem Angesicht Gottes stand und auf ihn schaute. Und in dem Moment, wo das aufhört im Leben von Elia, in dem Moment, wo er nicht mehr auf Gott schaut, in dem Moment, wo er nicht mehr vor dem Angesicht Gottes steht, im selben Moment ist Elia genauso eine Lusche wie wir alle. Begreifen wir es nicht? Elia, es ist das vor dem Angesicht des Herrn stehen, auf ihn schauen. Und in dem Moment, wo das aufhört, hört eben auch alles auf. Der Mut, die Kraft, die Vollmacht, dem allen zu widerstehen, das hört dann auf. Denkt an Petrus, der Klassiker. Auf dem Meer kann man nicht laufen, das weiß jeder. Aber im Blick auf Jesus konnte er über diese wilden Wogen laufen. Wie lange? So lange, wie er auf Jesus sah. Und in dem Moment, wo er auf die Wellen sah, ging's abwärts. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Ein geistliches Gesetz. Das geistliche Gesetz der Blickrichtung des Glaubens. Wir können auch über die Wellen und Wogen unseres Lebens gehen, solange wir auf Jesus schauen. Und in dem Moment, wo das aufhört, ist ja eine Katastrophe, was sich da abspielt in meinem Leben. Nein, wie soll das werden? In dem Moment. Blub, 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 blub. Ja. Glaube ist einfach, also wenn man Glaube definieren will, heißt einfach nur auf Jesus sehen. Auf Jesus sehen, das Glaube. Wenn meine Sünde mich verklagt, auf Jesus sehen, wer da am Kreuz für mich hängt. Wenn ich keine Gewissheit meines Heils habe, wie kann ich das durchhalten? Auf Jesus sehen. Wenn die Situation einfach keine Hoffnung hat, auf Jesus sehen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Nicht mehr, nicht weniger bedeutet eigentlich Glaube. In dem Moment, wo Elia diese Blickrichtung, diesen Wechsel der Blickrichtung hier vollzieht, versinkt Elia, der starke, unglaubliche, beeindruckende Elia, der versinkt in Angst, in Frust und in Depression. Und so ist es auch bei uns. Möchte ich kurz einschieben, sprengt mal wieder ein bisschen den Rahmen, aber ich war hier vor einiger Zeit mit einem Kollegen auf der Langensteinbacher Höhe zu einer Konferenz. Und dieser Kollege hatte überhaupt keinen Hintergrund christlicher Art, kam noch dazu aus der ehemaligen DDR, da sind sie nicht mal im Grundsatz mit den notwendigsten Informationen versorgt worden. Also das war ein Ding, mit ihm darüber zu reden, dass es überhaupt einen Gott gibt, was das bedeutet. Und so viel Arbeit, man kommt nicht zueinander, ich weiß nicht was, der Wahnsinn hat mich geritten. Ich habe ihm zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für die Langensteinbacher Höhe, für so eine Kurskonferenz. Von 0 auf 100. Kaum hatte ich es gemacht, dachte ich, ist ja der nackte Wahnsinn, was du da machst. Aber wisst ihr, es war etwas, das hatte ich in dem Moment aus Glauben vom Herrn heraus getan. Und dann hatte ich es gemacht und meine Frau meinte noch zu mir, sag mal, wie soll das gut gehen? Ich dachte, sie hat recht. Wie soll das gut gehen? Und dann plagten mich danach Wochen und Monate einfach nur die Zweifel, dachte ich, wie soll das werden? Dann komme ich mit ihm her, sitze dann neben ihm in der Bank und bei jeder Predigt, die da vorne läuft, sitze ich einfach nur zitternd und betend, gucke dann immer nur, wie der Puls bei ihm neben mir geht. Und da geschieht ein Wunder, der ist offen, der liest mit, Der ist bei 3 Vorträgen am Tag und wenn ich ihn aus seinem Zimmer abhole, sitzt er in seinem Zimmer unter der Lampe und liest das Matthäus-Evangelium das erste Mal in seinem Leben durch. Ich war tief ergriffen, wie es den gepackt hatte. Und dann kommt er zu mir, es waren ja nur ein paar Tage, am Ende und sagt, du, ich bin gerade jetzt im Matthäus-Evangelium auf das Wort Jesu gekommen, wer Frau oder Kinder mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist aber heftig, meint er zu mir. Meine ich, ja, das ist heftig. Naja, das war's dann erstmal. Und dann fahren wir zurück und am Flughafen, ich merke, er ist so nachdenklich. Ich denke, was ist los? Naja, sagt er, wie erkläre ich das meiner Frau zu Hause? Ich sagte, er muss ja nicht gleich alles erzählen, sei weise mit ihm. Ich kam mir ja schon vor wie ein Verräter an der Sache des Herrn, aber ich weiß einfach auch, was er für einen Vorlauf hatte mit mir, wie wir geredet haben und dann ich ihm Dinge erklärt habe und die Frau kommt aus demselben Hintergrund. Ich dachte, wenn er dir das erzählt, der denkt, es ist irgendwo in eine Sekte reingefallen und wird deiner Gehirnwäsche unterzogen. Ich sagte, sei weise. Also ich wusste nicht, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen vorm Herrn, aber ich sagte, sei weise, erzähl nicht so alles auf einmal. Nee, meinte er, das kann ich nicht. Also ich muss da mit offenen Karten spielen, ich muss das alles erzählen. Ich will, dass wir uns zum Bibellesen jede Woche treffen und möchte mir eine Gemeinde suchen und auch, dass meine Kinder das mal erfahren. Ich möchte das. Okay, sagte ich. Leute, das ist noch nicht lange her und hier hört jetzt der freudige Teil auch auf. Wir sind dann in Berlin gelandet und 2 Tage später ruft er mich dann im Dienst an und sagt, du, ich muss mit dir sprechen. Ja, okay, komm. Dann kam er zu mir und hat gesagt, das war eine Katastrophe zu Hause. Das war eine einzige Katastrophe. Sie hat mich nur gefragt, sie hat nur einfach nur zugehört, wie ich das erzählt habe, voller Begeisterung und Euphorie nach meinem Karmelerlebnis. Erzählt und erzählt. Sie hört nur sprachlos zu und meint am Ende, und? Wohin soll die Reise gehen? Naja, Gemeinde. Ach, Gemeinde? Meinst du, dass wir jetzt jeden Sonntag in eine Gemeinde gehen? Sind wir froh, dass wir jetzt hier dem DDR-Regime entronnen sind und jetzt laufen wir in einen neuen Zwang rein? Und die Kinder, dass sie das erfahren? Ach ja, die Kinder. Sind die irgendwie schlecht geraten? Nein. Und er musste ihr versprechen, dass er alles an Institutionalisierung in seinem Leben diesbezüglich nicht macht, nicht ohne irgendwelche Absprachen mit ihr. Das Einzige, was sie ihm zugestanden hat, war, alleine für sich in der Bibel zu lesen. Das ist jetzt ein paar Wochen her, ist noch frisch, ist alles noch im Werden, ich erzähle keine fertige Geschichte. Das hat er mir erzählt und er dachte, Ich habe die Entscheidung getroffen, sagte ich, ich kann das nicht, dass das alles bei mir, die Ehe und Familie und es geht mir alles kaputt. Ich kann diesen Preis nicht bezahlen. Er sagt, der Preis ist mir zu hoch, sagt er mir. Der Preis ist mir zu hoch. So klipp und klar. Hat das erkannt. Und letztlich hat offensichtlich das hier schon angefangen, mit diesem einen Wort. Der Preis ist mir zu hoch. Ich hätte fast heulen können. Er ist dann abgezogen und ja, jetzt haben wir eben bestimmte berufliche Dinge miteinander. Die Ebene ist jetzt erstmal raus. Es ist, wie gesagt, noch nicht sehr alt. Wisst ihr, jetzt hat alles in mir gesagt, beten, ab jetzt beten, der große Kampf. Im Gebet einstehen für ihn. Hab noch anderen Leuten Bescheid gesagt, beten. Aber ich bin in ein tiefes Frustloch gefallen. Ich konnte nicht richtig beten für ihn. Ich war total deprimiert. Und alles war mir klar, beten ist ja nicht das letzte Wort und der Widerstand und der Gegenschlag des Teufels kommt und die Isabel ist da. Aber ich bin ganz tief innerlich frustriert gewesen von Gott und habe nicht mal mehr beten können zu ihm, würde ich sagen. Ganz komisch. Ja? Und dann lese ich jetzt hier so diesen Text und denke, Manometer, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der hat ein Riesenerlebnis auf dem Karmel gehabt. Der hat sich gefreut. Jetzt geht aber die Post ab für den Herrn. Und kurze Zeit später, alles vorbei. war der einfach nur frustriert. Und ich dachte, Mann, Elia, jetzt verstehe ich dich. Vers 4. Elia selbst, bevor ich Vers 4 lese. Wer da mal für beten will, wem da mal was einfällt, wem der Herr daran erinnert, tut das. Vielleicht habe ich ja in einem Jahr weiter zu erzählen. Er selbst aber, Elia, ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug. Nimm nun, Jahwe, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Bei Elia geht der innere Zusammenbruch so weit, dass er nicht mehr leben möchte. Auch Mose wird sein Dienst einmal so schwer, dass er von Gott den Tod erbittet. Hiob und Jeremia beklagen es vor Gott, leben zu müssen. Und für Paulus war die Bedrängnis so groß, dass wir lesen, dass er am Leben verzweifelte. Das waren ja nun alles absolute Koryphäen der geistlichen Szene. Am Leben verzweifelt. Ich will nicht länger leben, warum muss ich leben? Er ist genug, nimm mich weg. Das hat nichts zu tun mit diesem Sonnenschein-Christentum über luftige Höhen. Das ist nicht nur so richtig munter geschmettert und immer mutig voran. Das klingt ganz anders. Auch als Mensch Gottes kann man an diese letzte Grenze der persönlichen Belastbarkeit kommen. Und manch einer, der als Kranker, als Alter, als Depressiver, chronisch Kranker einfach nur sagt, es ist genug, ich will nicht mehr, ich kann auch nicht mehr, der steht jetzt vor der Frage, sagt er das seinem Herrn oder nimmt er es selbst in die Hand? Und das Große ist, wir dürfen mit allem zu unserem Vater im Himmel kommen. Und ich darf ihm sagen, Herr, Vater, es ist genug, ich will nicht mehr. Und ich muss mich nicht schlecht dabei fühlen, oh, wie sündige Gedanken habe ich jetzt. Ich muss meine Gebetsanliegen vor Gott nicht filtern, bis sie rein und heilig vor seinen Thron kommen. Das macht der Heilige Geist, sagt die Bibel. Der Heilige Geist verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Der macht das. Aber wir dürfen 100% das so vor ihm ausschütten, ausbreiten, wie wir das empfinden. Wir müssen nicht die Formulierung und die Gedanken vorher filtern. Wir dürfen ihm das ganz so sagen. Bis an diese letzte Grenze persönlicher Belastbarkeit dürfen wir ihm das sagen. Und dann legen wir nicht selbst Hand an uns, sondern befehlen uns in die Hand Gottes und überlassen es ihm zu sagen, es ist genug, du hast recht, jetzt nehme ich dich zu mir. Und wenn es noch nicht genug ist in seinen Augen, dann hat er eben noch irgendetwas vor, wozu es dieses Leben noch braucht. Elia begründet seine Verzweiflung mit den Worten, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, wie jede Generation wollte es Elia eben auch besser machen als die Generation vor ihm. Und jetzt muss Elia die Erfahrung machen, ich bin auch nicht besser als die Generation vor mir. Auch ich bin weggelaufen, auch ich habe versagt, auch ich habe es nicht geschafft. Und gerade der glaubensstarke Elia, dessen Treue, Glaube und Gehorsam so vorbildlich waren, gerade dieser starke Elia, scheinbar starke Elia, der musste diese Erfahrung machen. Und mit ihm, wir alle. Keinem von uns kann Gott diesen inneren Zusammenbruch ersparen. Es tut weh, es ist frustrierend. Aber erst auf den Trümmern unserer Illusionen, erst auf den Trümmern unserer falschen, völlig falschen Selbsteinschätzung kann Gott sein eigentliches Werk in uns tun. Was heißt denn, ich bin nicht besser als meine Väter? Das heißt, bis vor ein paar Minuten hat er noch gedacht, besser zu sein als seine Väter. Da dachte er noch, hey, mit mir geht's los, mit mir kommt jetzt die Wende, mit mir fängt Gott jetzt aber was an zu ändern. Und das ist ja so der Drive jeder neuen Generation, nicht? Mit uns fängt jetzt die Welt ganz neu an und alles, was vorher gemacht worden ist, war Käse, aber mit uns geht's jetzt los. Und da muss jede Generation diese Erfahrung machen. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und unter diesem Ginsterstrauch des Elia müssen wir alle früher oder später sitzen. Dieser Ginsterstrauch bleibt keinem von uns erspart. Diese Erfahrung, ich bin auch nicht besser. Vers 5. Und er legte sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen, auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und jetzt passt auf, er aß und trank und legte sich wieder hin. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Ein Psychologe würde jetzt vielleicht sagen, Elia leidet an einer Erschöpfungsdepression. Was dran? Elia hat sich einfach übernommen. Doch das wäre sicherlich zu kurz gegriffen. Und das ließe vor allem die geistlichen Dimensionen des Geschehens außer Acht. Trotzdem ist auch dieser Aspekt nicht ganz von der Hand zu weisen. Elia ist frustriert und Elia ist erschöpft. Und Elia hat eine Menge schlaflose Nächte gehabt. Eine große Anspannung seines Dienstes. Elia war auch körperlich, psychisch fertig. Burnout-Syndrom? Naja, an der Grenze. Wenn man den Blick wegrichtet von Gott, dann läuft man nur noch auf dem eigenen Akku. Und der ist halt irgendwann leer. Aber Gott ist auch der beste Psychologe. Und deshalb sendet er Elia eine erste Hilfe, die den Kern des Problems zwar noch nicht löst, aber Elia doch überhaupt erst einmal wieder auf die Beine bringt und ihn dazu befähigt, sich dem eigentlichen Problem in der Begegnung mit seinem Gott zu stellen. Die erste Hilfe Gottes kommt durch einen Engel. Und sie besteht darin, zu essen, zu trinken und einmal richtig auszuschlafen. Das ist die erste Hilfe Gottes an Elia. Essen, trinken, ausschlafen. Ich weiß, dass ich mal jemanden bei mir hatte, der war auch in so einem ganz tiefen Loch. Also ich rede jetzt nicht von echten Depressionen im medizinisch-psychischen Sinne, die noch eine Dimension und Stärke haben, die eigentlich schon eine Eigenbestimmung kaum mehr zulässt. Ich rede mal jetzt von einem wirklich schwarzen, tiefen Loch, in den diese Person gefallen war. Und ich habe ihm also das Evangelium rauf und runter erzählt. Nix, kein Zugang. Der war so tief in seinem Selbstmitleid, in seinem Frust, in seiner Traurigkeit. Ich bin nicht rangekommen an ihn. Und da war es irgendwann nachts 12, 1 Uhr, habe ich gedacht, so, jetzt reicht's mir. Das ist ja grauenvoll, da immer um die Festung rumzulaufen und du kommst nicht rein. So, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt joggen wir erstmal. Dann haben wir uns beide Trainingsanzüge angezogen, sind da so schöne Runden gelaufen, dann anschließend wieder hoch, Ofen angeschmissen, Pizzen reingeschoben, was Schönes zusammen gegessen. Ich glaub's nicht, danach konnten wir reden. Danach war der geistlich zugänglich. Ist mir heute noch, das war ein Schlüsselerlebnis für mich, einfach mal einen Menschen zu erleben, bei dem genau das die erste Hilfe war. Essen, trinken, ausschlafen und er kam wieder raus aus diesem Loch und war dann mit einmal in der Lage, die Begegnung zu Gott, mit Gott ganz neu zu suchen. Vielleicht kann manch einer von uns einem anderen genau so einen Engeldienst auch tun. So natürlich und praktisch kann eine erste Hilfe aussehen. Sie löst nicht den Kern des Problems, nein. Dazu muss Elia die Begegnung mit Gott selbst suchen. Vers 9. Und er ging da selbst in die Höhle und übernachtete dort. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach: Was tust du hier, Elia? Und starker Satz: Was tust du hier, Elia? An der Frage Gottes wird deutlich, Elia ist nicht da, wo Gott ihn haben wollte. Ganz klar, Elia ist nicht da, wo Gott ihn haben wollte. Deshalb die Frage, sie klingt geradezu überrascht. Was tust du hier, Elia? Du hier? Natürlich weiß Gott, was Elia hier tut. Aber Gott stellt diese Frage nicht um seinet, sondern um Elias Willen. Elia soll vor Gott aussprechen, was mit ihm los ist. Gott möchte Elia die Möglichkeit geben, seinen Eigenweg vor Gott zu klären. Und jede Klärung zwischen zwei Personen, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott, jede Klärung einer schiefen Situation fängt mit dem Aussprechen an. Und so ist es auch für uns wichtig, im Gebet vor Gott die Dinge unseres Lebens auszusprechen, nicht einfach Schwamm drüber, weitermachen, aussprechen, bekennen, klären. Wir können und sollen die Dinge unseres Lebens, auch unsere Ungehorsamswege, nicht mit uns selbst allein ausmachen. Wir dürfen mit ihm drüber reden. Er freut sich darüber, wenn wir mit ihm darüber reden. Und in Epheser 5, Vers 13 steht, alles, was wir ins Licht Gottes stellen, wird Licht. Das ist auch ein geistliches Grundgesetz. Alles, was wir ins Licht Gottes stellen, wird Licht. Und alles, was wir vor ihm verbergen, zerfrisst unser Leben. Vers 11. Und er sprach, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor Yahweh. Die erste Antwort Gottes auf die Klage seines Propheten ist ein Geh hinaus aus deiner Höhle. Geh hinaus aus deiner Höhle. Komm heraus aus deinem Versteck, deiner Isolation, deinem um dich selbst kreisen, deinem mit dir selbst allein sein. Komm heraus aus der Höhle der Verzweiflung, der Resignation. Stell dich auf den Berg vor Yahweh. Mann, da haben wir es schon wieder. Der Mann, der mal vor dem Angesicht des Herrn stand, vor seinem Angesicht lebte, der wird jetzt von Gott selbst aufgefordert, stell dich doch mal wieder vor mich. Die ganze Zeit versteckt auf der Flucht in der Höhle. Komm raus, stell dich wieder vor mich. Suche ganz neu eine Begegnung in der Zweisamkeit mit deinem Gott. Nur Gott und du, nur ihr beide. Gott will sich dir ganz neu offenbaren. Gott will ganz neu zu dir reden. Bleib nicht in deiner Höhle des Selbstmitleids und der Verzweiflung. Am Anfang der Neuausrichtung Elias steht eine ganz persönliche Gottesoffenbarung. Die Dinge dieser Welt haben doch nur Macht über uns, wenn wir Gott aus den Augen verlieren oder wenn wir einem falschen Gottesbild anhängen. Das kann auch sein. Und auch bei Elia hatte dieser schleichende Prozess stattgefunden. Elia dachte, Gott müsste machtvoll eingreifen, mit Blitz und Donner dazwischen schlagen und so jeden Widerstand hinwegfegen. Und die scheinbare Ohnmacht und Untätigkeit Gottes wurde Elia zur tiefen Anfechtung, wie vielen anderen Gläubigen auch, wenn Gott so scheinbar nichts zu tun scheint. Er macht einfach nichts, er rührt sich nichts, er lässt ihn gewähren. Er haut nicht zwischen. Und die Jünger sagen noch zum Herrn, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie einst Elia tat? Oh ja, das wäre eine Vollmacht, immer rein mit dem Feuer, da wo die Frechheit und Gottlosigkeit sich austobt. Und Jesus sagt nur, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Gottes Offenbarung zielt darauf ab, dieses falsche Gottesbild bei Elia und bei uns allen zu korrigieren. Wir hören hier vom Sturm, vom Erdbeben, vom Feuer. Leute, das wäre eine Filmsequenz geworden. Der da oben auf dem Horeb, das Erdbeben, der Sturm, das Feuer. Unglaubliche Szenen. Sturm, Erdbeben und Feuer sind Symbole für das machtvolle Gerichtshandeln Gottes. Doch dreimal heißt es in unserem Text, Jahwe war nicht im Sturm. Und dann kommt das Erdbeben. Jahwe war nicht im Erdbeben. Und das Feuer. Jahwe war nicht im Feuer. Machtvolle Gerichte mögen der Gottesoffenbarung vorausgehen. Sie enthüllen aber nicht das eigentliche Wesen Gottes. Gott selbst, seiner Person, seinem Wesen, begegnen wir vielmehr im Ton eines leisen Säuselns. Der Ausdruck, der hier steht, der ist dieses Klirren, was man in der Luft hört. Wenn es ganz leise ist. Der Ton eines leisen Säuselns. Sturm, Erdbeben und Feuer werden einmal der großen Gottesoffenbarung am Tag des Herrn vorausgehen. Ja, so wie hier. Sie sind vorausgegangen. Und so werden einmal Gottes Gerichte diese Welt erschüttern. Aber heute ist immer noch die Zeit der Gnade, die Zeit der Geduld, die Zeit der Verborgenheit Gottes. Heute ist nicht die Zeit von Sturm, Erdbeben und Feuer. Es ist Gnadenzeit, sagt die Bibel. Heute ist nicht die Zeit der öffentlichen Machtdemonstration Gottes, sondern die Zeit seines verborgenen Handelns. Heute geht es Gott nicht darum, diese Welt zu erschüttern, durchzurütteln, sondern einzelnen Menschen ganz persönlich zu begegnen in der Zweisamkeit. Das Karmelfeuer vom Himmel, dieses große Wunder des vom Himmel gefallenen Feuers, hat weder Ahab noch das Volk Israel innerlich verändert. Da konnte so viel Wunderfeuer auf den Altar fallen, wie es wollte. Innerlich hat es sie nicht verändert. Aber Gott möchte uns nicht nur äußerlich beeindrucken, sondern innerlich verändern. Und das geschieht durch die ganz persönliche Gottesoffenbarung im Ton eines leisen Säuselns. Gott offenbart sich uns heute nicht in außergewöhnlichen, machtvollen Erscheinungen, sondern vielmehr in der Stille. Früher in der Kinderstunde hatten wir immer den Einsatz, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Ich fand es immer nicht gut, wenn der Gruppenleiter diesen Satz eingesetzt hat, um die Ruhe wiederherzustellen in der Truppe. Das schien mir dann etwas missbraucht. Aber ihr seht, es ist bei mir hängen geblieben, bis heute. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Das ist genau die Botschaft unseres Textes. Eine tiefe innere Begegnung mit Gott kann nur in der Stille geschehen, im Gebet, im Wort der Bibel, im Schweigen und Hinhören, in der Zweisamkeit mit Gott. Und deshalb kann ich auch mit all diesen lärmenden und groß angelegten christlichen Events nichts anfangen, wo mit Beleuchtungseffekten und spektakulären Aktionen versucht wird, auf künstliche Weise so eine Gottesoffenbarung in Sturm, Erdbeben und Feuer zu erzwingen oder vorzutäuschen. Und dabei doch die eigentliche Gottesoffenbarung im Ton eines leisen Säuselns schon im Ansatz verhindert, unmöglich gemacht wird. Dass Gott trotzdem immer noch etwas tun kann und tut. Ganz klar. Gott sei Dank, dass Gott trotz uns immer noch so viel tut. Aber wenn wir das mal begriffen haben, dass es nicht der Sturm, das Erdbeben, das Feuer, sondern dieses leise Säuseln, diese Stille ist, in der Gott uns begegnen und zu uns reden möchte, dann sollten wir auch in unseren Versammlungen nicht versuchen, so ein Feuer, so ein Erdbeben künstlich mit allen möglichen technischen Licht- und Akustikeffekten zu produzieren. Damit können wir Oberfläche bewegen, noch und nöcher, jawohl. Aber in der Tiefe bewirken wir damit überhaupt nichts, sondern machen die eigentliche Ansprachemöglichkeit Gottes quasi unmöglich, zumindest erschweren wir sie sehr. Suchen wir nicht im Sturm, im Erdbeben, im Feuer, auch nicht im geistlich übertragenen Sinne Gott, sondern hören wir auf die leise Stimme Gottes in unserem Leben. Ziehen wir nicht von einem Event zum nächsten. Lassen wir uns nicht permanent von Fernsehen und Musik beschallen, auch nicht von christlicher Musik. Den ganzen Tag beschallen, immer wieder vorwärts treiben. Sondern suchen wir diese tiefe Gottesbegegnung in der Stille. Hier ist Gemeinde Gottes heute ganz tief krank. Das macht mir große Sorge. Vers 15, und Jahwe sprach zu ihm, geh, kehre zurück deines Weges, salbe Hazael, salbe Jehu und salbe Elisa. Die erste Antwort Gottes war, geh hinaus aus deiner Höhle. Und die zweite Antwort Gottes lautet, geh, kehre zurück deines Weges. Elia muss den ganzen eigenen Weg wieder zurückgehen. Da, wo Elia eigenmächtig hingegangen ist, da kann Gott ihn nicht brauchen. Und so ist es auch bei uns. Wir können Gott nicht auf unserem eigenen Kurs einfach mit an Bord nehmen. Oh Herr, ich weiß, das war jetzt falsch, aber ach komm, sei nicht so, mit rauf, segne das jetzt bitte. Es war mein Weg, aber segne ihn trotzdem. Das funktioniert nicht. Wir können nicht unser Ding durchziehen und Gott so nachträglich immer versuchen, bei uns ins Boot zu holen. Dass er das dann anschließend absegnet, was wir da gerade tun. Damit täuschen wir uns selbst. Biblisch heißt es, geh zurück deines Weges, den du eigenmächtig gegangen bist. Wir müssen den eigenen Weg zurückgehen und genau dort wieder anknüpfen, wo wir Gott weggelaufen sind. Da, wo das nicht geht, bleibt nur das tiefe Bekenntnis vor Gott und die Bitte, ab diesem Punkt weiterzumachen. Man kann nicht alles zurückdrehen. Aber da, wo wir es können, sollen wir den Weg zurückgehen. Und dann gibt Gott Elia einen neuen Auftrag. Elia darf Gott weiter dienen. Ja, ich habe mich nicht versprochen. Nicht Elia muss Gott weiter dienen. Elia darf Gott weiter dienen. Obwohl Elia so zusammengebrochen ist, so eine Flucht geschlagen hat, den eigenen Weg gegangen ist, so eingeknickt ist, so versagt hat, darf Elia Gott weiter dienen. Gott sagt nicht zu Elia, tut mir leid, für Loser ist bei mir kein Platz, ab in die letzte Reihe. Sondern er macht mit diesem Elia weiter. Und zwar nicht nur einfach so, sondern er gibt ihm einen neuen Auftrag. Geh du den Weg zurück, den du eigenmächtig gegangen bist. Und dann habe ich für dich neuen Auftrag, sogleich drei. Und wir machen weiter. Du darfst mir weiter dienen. Und es gibt nichts, was aus dem Kreisen um das eigene Selbst so befreit, wie der Dienst für Gott. Es gibt nichts, was unser Leben so erfüllt, wie der Dienst für Gott. Hier kommen wir raus aus dieser dauernden Selbstbespiegelung. Wie geht's mir denn heute? Was brauche ich denn heute? Kümmern sich die anderen um mich? Sieht mich denn keiner? Raus aus dieser Selbstbespiegelung. Im Dienst für Gott. Dienst für Gott befreit. Von diesem ewigen am eigenen Puls fühlen. Und hier machen wir auch Erfahrungen mit Gott. Die machen wir nicht vom Fernseher. Erfahrungen mit Gott machen wir im Dienst für Gott. Da merken wir, der lebt ja wirklich, der ist wirklich auferstanden. Und der macht was in meinem Leben, mit mir, durch mich. Da mache ich Erfahrungen mit Gott. Die meisten Erfahrungen in meinem Leben, die ich mit Gott gemacht habe, das war im Dienst. Und nicht mit der Chipstüte im Sessel. Und dann strömt sein Geist und seine Kraft durch unser Leben. Mann, die Kraft ist da. Ja, wozu soll er denn die Kraft in uns reinpumpen, wenn wir da im Sessel sitzen? Da brauche ich nicht viel Kraft. Nur bis zum Schrank, um die Tüte zu holen. Ja, versteht ihr? Da braucht es doch keine Gotteskraft. Warum soll er die in mich reinpumpen? Aber wenn ich ihm diene, ihm nicht zur Verfügung stelle und mich auf den Weg mache, in dem Moment, aber nicht früher, in dem Moment, wo ich mich aufmache, da kommt die Kraft. Die kommt nicht als Vorschussleistung. Die kommt, indem ich es tue. Der Lahme, der nicht gehen kann, Herr, mach mich heil. Glaubst du? Ja. Steh auf. Ich spüre noch gar nichts. Steh auf. Ich spüre immer noch nichts. In dem Moment, wo er aufsteht, auf das Wort des Herrn hin, ist er gesund. Keine Sekunde früher. Er kann erst in dem Moment aufstehen, wo er sich auf das Wort einlässt. Müsst ihr mal die Heilung durchgehen. Das ist nicht ein Vorschuss. Das geschieht, indem ich das tue, was Jesus mir sagt, was eigentlich gar nicht geht. Steh auf, sagt er zu den Lahmen. Kann ich doch nicht, Herr. Wenn du es machst, merkst du, du kannst es. Da kommt die Kraft. In diesem Moment macht man Erfahrung mit Gott. Aber nicht, indem ich sitze und warte, dass irgendwas geschieht. Ja, zum Schluss wendet sich Gott dem, ich allein bin übrig geblieben, Gefühl des Elia zu. Dieses ich allein bin übrig geblieben war eine Überzeugung, die sich schon länger bei Elia eingenistet hatte. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Auf dem Karmel hat er das schon mal gesagt. In Kapitel 18, Vers 22, da steht er den 450 Baalspriestern gegenüber und sagt, ich allein bin übrig geblieben, aber mit dem Herrn, ich kämpfe gegen euch alle. Da war dieses, ich allein bin übrig geblieben, noch kämpferisch, noch in dem Sinne, und es macht mir nichts aus, der Herr steht hinter mir, der Herr ist auf meiner Seite und damit bin ich mehr als ihr alle. Da war dieses, ich allein bin übrig geblieben, kämpferisch, mutig. Da fühlte sich Elia noch als letzte Bastion Gottes in Abfall und Götzendienst. Doch jetzt auf dem Horeb. Derselbe Satz, derselbe Wortlaut und völlig etwas anderes. Jetzt klingt dieser Satz nur noch frustriert. Ich allein bin übrig geblieben. Und dieses Gefühl ist gerade bei denen, die mit ganzem Ernst, mit ganzer Entschiedenheit Gott nachfolgen wollen, nicht selten. Mal fühlt man sich als letzte Bastion Gottes gegen Abfall und Verführung und stellt sich kämpferisch mit aller Macht dagegen und ist bereit, ganz allein für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und dann wieder fühlt man sich nur einsam und müde, ganz allein. Und beides ist falsch. Dieses Gefühl, außer mir, außer meiner kleinen Gruppe, gibt es keine wahren Gläubigen mehr. Das ist falsch. Ein falsches Heldentum, ein falsches Märtyrertum. Elia, du bist nicht der Einzige. Da sind noch 7000 Menschen, die mir auch treu geblieben sind und mit denen ich auch meinen Weg gehe. 7000, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber es ist immer noch mehr, als Elia geglaubt hat. Und so dürfen auch wir wissen, Gemeinde Gottes heute in dieser Zeit ist und bleibt, wie Jesus mal sagt, eine kleine Herde. Wir haben keine Verheißung auf große Massen. Wir haben keine Verheißung auf Mehrheitsverhältnisse zu unseren Gunsten. Wir bleiben immer eine kleine Minderheit in dieser Welt. Eine kleine Herde, wie Jesus es sagt. Paulus spricht vom Überrest und positiv von den Erstlingen. Das ist immer nur eine kleine Gruppe. Aber es sind eben doch viel mehr, als manch einer in selbstgewähltem Märtyrium sich einreden möchte. Wir sind nicht die Einzigen. Überall auf der Welt und in allen Denominationen hat Gott seine Leute. Und es ist schön, wenn man das merkt. Wenn man das merkt, Mensch, da kommt man ins Gespräch, der kommt aus einem ganz anderen Stall, aber man spürt derselbe Geist, derselbe Herr. Ja, in dieser Gewissheit lasst uns also auch aus unserer Höhle der Isolation, des Selbstmitleids hinausgehen. Lasst uns neue Begegnungen mit Gott suchen in der Stille. Lasst uns falsche Wege zurückgehen und Gott wieder ganz neu dienen. Am Fuß des Berges wird Isabel auf uns warten, keine Frage. Aber dann lasst uns auf Gott schauen und das durchziehen, was er uns gesagt hat. Amen. Amen. Lieber Vater, du siehst uns alle und du siehst auch, wie es in ein paar Tagen weitergeht bei uns allen. Du siehst, was und wer am Fuß des Berges auf uns wartet. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns diesen Blick auf dich erhältst, dass du uns das schenkst, vor deinem Angesicht zu stehen, zu leben, hier schon Entscheidungen, Strukturentscheidungen zu treffen und sie im Blick auf dich dann auch durchzuziehen. Herr, hilf uns, bewahre uns in dir, lass uns wachsen und lass uns brauchbar sein im Dienst für dich. Verherrliche dich in unserem Leben. Werd uns groß und immer größer. Amen.